Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jens Giersberg ist bei uns, der Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Das ist der Fonds, der Aktienfonds aus dem Freigeist-Universum, also der Fonds von unter anderem Frank Thelen. Und ja, der hat Großes vor, ist wie gesagt schon börsennotiert, aber möchte sich auch eben verzehnfachen, zumindest auf lange Sicht. Und ja, wie das gehen soll, das haben wir besprochen. Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Es geht natürlich sehr viel um technische Vision und eben um exponentielles Wachstum und Disruption. Also es lohnt sich, dran zu bleiben, kommt auch sofort. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Andreas Dunsch ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Flynex. Und das ist ein Unternehmen, das gerade eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Und da geht es um das Thema Drohnen und Daten. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ein Zukunftsthema. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und deswegen haben wir auch da ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil die Welt von oben eben ganz anders aussieht als die Perspektive, die wir so jeden Tag haben. So, also das lohnt sich. Wie gesagt, 16 Uhr geht es dann weiter. Und jetzt Jens Giersberg, der Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Vorhin nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landing-Pages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com blue.com/podcast mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus.
Jetzt zu Gast
Jens Giersberg, Co-Gründer und CEO von 10x DNA Capital Partners.
Also ich freue mich sehr, Jens Giersberg ist hier, Co-Gründer und CEO von 10x DNA Capital Partners. Hallo Jens.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, toll, dass du da bist und wir sprechen über euren Fonds, den ja ein Team rund um Frank Thelen initiiert hat und den du jetzt, glaube ich, ja vornehmlich verwaltest oder mit koordinierst, ne?
Ja, genau. Also Frank Thelen, die weiteren Freigeist-Partner, Freigeist ist der Venture Capital Fund von dem Frank Thelen und ich haben diese Gesellschaft zusammen gegründet und aufgelegt und ein Team aufgebaut, was in der Tat jetzt am 1.9. den sogenannten Disruptive Technologies Fonds oder DeFi Fonds gelauncht hat. Und genau, ich manage das Team als Geschäftsführer der Gesellschaft, die dahinter steht, steuere den Research-Prozess, orchestriere sicherlich auch ein Stück weit die Titelauswahl mit und genau, bin da sehr engagiert seit jetzt schon einigen Monaten dabei.
Kannst du uns mal erzählen, also weil für mich ist es ein relativ ungewöhnlicher Schritt, dass ein VC anfängt, einen Publikumsfonds aufzulegen. Wie kam es dazu?
Also der eigentliche Auslöser war eigentlich, dass aus dem Venture-Capital-Geschäft von Freigeist, das zunehmend erfolgreich ist, einiges an Rückflüssen erwartet wird. Vielleicht haben das einige von euch verfolgt. Lilium ist zum Beispiel zu einer Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar an die Nasdaq gegangen. Aber auch bei anderen Investments wie zum Beispiel AirUp oder Accenture sind große weitere Investoren, unter anderem Tiger, Global oder auch eine Sequoia mit ihrem ersten europäischen Ticket in Central eingestiegen, so dass es jetzt auf einmal zunehmend Rückflüsse aus diesem Geschäft gibt. Und Frank hat sich eigentlich überlegt, diese Rückflüsse werde ich nie sozusagen in der Komplettheit wieder ins Venture Capital Business investieren können, weil was Freigeist macht, ist wirklich Seed Financing. Das heißt also relativ kleine Tickets, 1, 2, 3 Millionen. Und die Rückflüsse, die es da jetzt gibt, die sind einfach in einer ganz, ganz anderen Größenordnung. Und auf der Basis wollte Frank einfach sein Geld professionell sozusagen verwalten. Er hat auch viele Jahre vorher schon immer recht erfolgreich in Technologieaktien mit Tesla, mit Tencent investiert. Und hat dann eigentlich gesagt, okay, warum machen wir das nicht viel, viel professioneller? und öffnen das auch, wie du gesagt hast, sozusagen für den öffentlichen Markt. Weil was wir schon haben wollen, ist einfach ein Team aus Leuten, die wirklich Technologie verstehen. Das heißt also Leute mit Physik, Biologie, Chemie-Hintergrund, die diese Unternehmen richtig verstehen. Und je mehr Assets du natürlich da hast, umso besser kannst du so ein Team bezahlen.
Das heißt aber jetzt dann im Umkehrschluss auch, wenn du sagst, ihr könnt das nicht mehr über den VC-Arm investieren, ist das quasi eine Abkehr von oder weiß nicht, fast sogar eine Kritik am Modell VC?
Nein, überhaupt nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach eine Ergänzung. Das VC läuft ja genau mit der Geschwindigkeit und auch in der Breite weiter, wie es immer vorher gelaufen ist. Und on top investieren wir jetzt halt mit einem ähnlichen Ansatz, was sozusagen die Analyse und die Research-Tätigkeit angeht. On top investieren wir jetzt in öffentliche Technologieunternehmen.
Aber das Spannende am VC ist doch eigentlich, dass man sehr, sehr hohe Renditen erwarten kann.
Ja, absolut. Und das Interessante ist, das haben wir uns in der Tat auch in der Vorbereitung ja sehr, sehr breit angeguckt. Und das Interessante ist, wenn du dir zum Beispiel einmal Sequoia anguckst, sicherlich einer der besten VCs der Welt, wenn die einfach ihre Investments sozusagen im VC-Stage nicht gemacht hätten, sondern ihre Investments einfach immer zum IPO-Zeitpunkt gekauft hätten, dann hätten die damit im Public Market mehr Rendite gemacht als mit ihren VC-Investments. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das immer so sein wird. Ich sage nur, es zeigt, dass auch der Public Market signifikante Renditechancen bietet. Das hat natürlich auch ein signifikantes Risiko. Die Technologiewerte sind in der Regel sehr, sehr volatil. Man braucht einen langen Anlagehorizont. Man braucht eine Toleranz für diese Volatilität und das Risiko ist einfach signifikant erhöht in dieser Anlageklasse. Aber es gibt auch aus unserer Sicht eine sehr, sehr große Chance.
Aber es gibt ja zeitgleich auch jede Menge Titel, was UiPath oder Coinbase oder sowas, die mir da jetzt einfallen, die deutlich unter, also Coinbase hat jetzt, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen berappelt, aber die deutlich unter dem Ausgabepreis eigentlich dann irgendwie navigieren. Ist das nicht hinterher auch eine große Gefahr? Also läuft man da nicht auch die Gefahr, dass man möglicherweise nur noch Outsider-Informationen hat und nicht mehr die Insider-Informationen und gar nicht genau weiß, was ein Titel wert ist?
Sicherlich. Es ist natürlich schwieriger, einen öffentlich gehandelten Titel, der sehr groß ist, der vielleicht in den USA notiert ist, zu beurteilen als ein VC-Investment, wo du jeden Tag sozusagen Zugriff auf das Management hast, wo du im Zweifel auch mithelfen kannst, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist hier nicht der Fall. Trotzdem ist unser Anspruch schon, jedes Unternehmen extrem tiefgehend zu verstehen, und zwar von ganz vielen verschiedenen Seiten, sei es die Technologie, sei es das Management, sei es das Geschäftsmodell. Und das wollen wir abbilden darüber, dass wir wirklich einen sehr konzentrierten Ansatz fahren. Das heißt also, in dem öffentlich verfügbaren Fonds für Retail-Anleger werden irgendwas zwischen 25 und 35 Titel drin sein. Wir werden ein Team haben von sicherlich irgendwie um die 15 Leute. Das heißt also, du hast wirklich die Chance, jedes einzelne Unternehmen tiefgreifend anzuschauen und damit viel, viel näher an so einen VC-Gedanken sozusagen ranzukommen. Aber du hast natürlich recht. Manche Sachen wirst du nie komplett so beurteilen können, wie als wenn du jeden Tag mit einer VC-Portfolio-Company zusammenarbeitest.
Damit das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen konkreter wird, lass uns nochmal vielleicht so über zwei, drei Titel sprechen, die dir dabei einfallen. Was sind denn so Themen, die euch gerade faszinieren und wofür man dann auch ein Research-Team braucht, um die zu beurteilen?
Ja, also wir haben auf der einen Seite ein paar größere Titel drin, die wahrscheinlich den meisten was sagen werden, wie eine Tesla, wie eine Palantir, aber auch eine Coinbase, von der du gerade sprachst, auf die wir, glaube ich, einen deutlich anderen Blick oder einen breiteren Blick haben als andere Investoren. Wir haben aber auch super spannende kleinere Titel drin, zum Beispiel eine TuSimple, die bauen Autonomous Driving Technology für Trucks in den USA, eine Li-Cycle, die recyceln Batterien, adressieren eins der größten Probleme aus unserer Sicht im Bereich E-Mobilität. Hier haben wir zum Beispiel, das finde ich ein ganz schönes Beispiel, haben wir wirklich komplett chemisch durchgerechnet in einer Kombination unseres Physikers und unserer Chemikerin, haben wir einmal komplett chemisch durchgerechnet, wie funktioniert dieser Recycling-Prozess eigentlich? Kann der sich kostengünstig rechnen? Was wird dabei an Abwärme produziert? Was wird dabei an Abwasser produziert? Und wie funktioniert dieser Prozess eigentlich? Und sind da wirklich mit sagen wir mal, tiefgehendem Research zu der Konklusion gekommen, dass die Technologie stark und spannend ist, dass der Prozess so funktioniert und sich auch in eine Bruttomarge übertragen kann, wie wir die erwarten würden. Und der Markt, von dem haben wir sowieso am Anfang überzeugt. Aber ich glaube, Li-Cycle ist ein schönes Beispiel, wo wirklich unsere technologische Expertise uns massiv geholfen hat, den Titel zu beurteilen.
Also ich finde euren Ansatz, wie gesagt, ganz spannend, muss ich sagen. Zeitgleich technologische Expertise, das muss ich mir nochmal erklären. Ihr seid 15 Leute, jetzt habe ich mir eure Teamstruktur mal angeguckt. Da sind jetzt nicht die Leute drin, die ich erwarten würde, die dann so ganz, ganz tief reingehen. Also ich sehe da jetzt keine Chemiker zum Beispiel. Ne?
Doch. Jinji hat ein Chemical Engineering Master Degree. Wir haben Richard, der hat in Physik promoviert und auch in Physik geforscht. Eine Zeit lang hat das dann abgerundet mit nochmal einer Unternehmensberatung. Wir haben Leute, die haben Engineering-Hintergrund. Wir haben zwei Biologinnen, die wirklich an teilweise auch Krebszellentechnologie forschen. Also wir haben wirklich aus unserer Perspektive Leute, die technologisch diese Unternehmen verstehen können. Und das verknüpfen wir dann mit Leuten, die eher so ein Profil haben wie ich, also ein Corporate Finance-Profil. Um auch auf der Basis, natürlich müssen wir einen Blick für den Wert des Unternehmens dann entwerfen. Das heißt also, wir übersetzen immer am Ende unsere Erkenntnisse auch in ein Modell und bilden uns eine Meinung zum Preis, zum fairen Preis des Unternehmens.
Ja, und fairer Preis und Wert, das finde ich jetzt eine spannende Sache, weil ich habe in einem Interview in der Welt gelesen, da oder in einem Bericht in der Welt, da hieß es, ihr wollt einen Ten-Bagger aufbauen, einen sogenannten Ten-Bagger. Und da frage ich mich ja, wie geht das zum Beispiel mit einer Aktie wie Tesla?
Ja, also nicht jede Aktie, die wir halten, wird sich verzehnfachen. Ich glaube, das wäre ein hehres Ziel. Aber wir haben schon das Ziel, dass die Aktien, die wir im Portfolio haben, sich vervielfachen können. Und das Potenzial sehen wir auch bei Tesla. Wir haben auf 10xDNA.com eine sehr, sehr breite Analyse zu Tesla auch veröffentlicht, unter Expertise. Gerne mal reinschauen bei Interesse. Und wir glauben, Tesla ist ein Unternehmen, wo die Leute in 5, vielleicht auch in 7, 8 Jahren zurückschauen werden und sagen werden, die Autos von Tesla waren so ein bisschen wie die Bücher von Amazon, wirklich nur der Anfang einer breiten Erfolgsgeschichte auf dem Weg zu einem integrierten Technologiekonzern. Wir glauben, dass eine Tesla unfassbar gut positioniert ist im Bereich Elektroautos, und das wissen aber wahrscheinlich die meisten. Wir glauben aber auch, dass der Energiebereich von Tesla noch echt breites Potenzial hat, fast genauso viel wert zu werden wie der Autobereich selber. Wir glauben, dass Tesla einer der führenden Player im Bereich künstliche Intelligenz ist. Wenn man sich einmal den KI-Day anschaut, vor, ich glaube, 3 Monaten oder so, kann ich echt nur empfehlen. Das ist einfach unfassbar beeindruckend. Wir glauben, dass Tesla, was Chip-Technologie angeht, wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Nvidia ist, ein Unternehmen, was selber 600 Milliarden Market Cap als Chip-Hersteller hat, und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben so eine Art Sum of the Parts, das heißt also, wir haben die Einzelteile von Tesla einmal separat bewertet in unserem Research. Wir glauben also, dass in der Summe dieser Teile da noch signifikantes Potenzial nach oben da ist. Auch wenn Tesla natürlich nach klassischen Maßstäben, jetzt mal im Vergleich zu anderen Auto-OEMs, hoch bewertet ist.
Bei euch auf der Seite und auch in den Artikeln über euch tauchen zwei Begriffe immer wieder auf. Das eine ist Disruption und das andere ist exponentielles Wachstum. Kannst du die beiden Begriffe mal irgendwie ein bisschen einordnen? Also vielleicht fangen wir mal mit Disruption an. Was genau umfasst das eurer Meinung nach?
Ja, also wir versuchen am Anfang, oder wir suchen eigentlich nach Märkten, wo wir sagen, in diesen Märkten gibt es massive Ineffizienzen. Ja, ich nutze immer so ganz gern als Beispiel das Thema Wartung von Flugzeugen oder von mir aus auch von LKWs, die einfach, wo du einfach irgendwie alle 6 Wochen fährst in die Werkstatt, lässt mal nachgucken. Du könntest es aber auch viel, viel besser machen und proaktiver, um die Uptime deines Flugzeuges, wie es zum Beispiel Palantir bei Airbus macht, massiv in die Höhe zu schrauben. Also das heißt, wir suchen nach Märkten mit Ineffizienzen, die dann wiederum durch Technologien signifikant adressiert werden können, diese Ineffizienzen. Und diese Technologie muss dann im dritten Schritt auch noch skalierbar sein. So, und wenn du diese Dreierkombination hast, dann hast du das Potenzial, dass diese Technologie signifikant diesen Markt disruptiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Verb ist. Auf jeden Fall hat sie das Potenzial, ein Riesenproblem im Markt zu lösen und damit sehr, sehr erfolgreich zu werden. So, das ist sozusagen einmal die Ausgangsposition. Und dann muss es ein Unternehmen geben, was diese Technologie hat, was im Zweifel auch einen sogenannten unfairen Vorteil in dieser Technologie hat, weil es viele Jahre Erfahrung hat, weil es Patente hat, weil es woher auch immer dieser Vorteil am Ende des Tages rührt, was ein Management hat, das diese Technologie orchestrieren und entwickeln kann und was das dann auch noch in ein Geschäftsmodell übersetzen kann, was entsprechendes Wachstum zeigt und entsprechend nachhaltig ist und eben dieses exponentielle Wachstum, um zum zweiten Punkt zu kommen, dann damit abbildet, alles dadurch getrieben getrieben, dass es ein signifikantes Problem in einem Markt adressiert mit einer Technologie, die relativ proprietär ist und die auch skalierbar ist.
Was siehst du denn für Beispiele für exponentielles Wachstum? Gibt es in der Technologie überhaupt, also in solchen Größenordnungen, wie ihr sie braucht, exponentielles Wachstum?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, wenn vielleicht gehen wir nochmal zu dem Lifecycle-Beispiel zurück. Das ist ja die recyceln Batterien. Und das wird nicht erst ab 2025, wenn sozusagen die ersten E-Autos, wie man jetzt denken könnte, irgendwie zurückkommen, relevant, sondern bereits heute gibt es irgendwie einen 10%igen Scrap-Anteil in der Produktion von Elektrobatterien. Das heißt also, bereits heute können die signifikant Batterien recyceln. Wir glauben, dass die Nachfrage nach den Rohstoffen für die Batterien, egal in welche Batterie man jetzt am Ende des Tages, an welche man jetzt glaubt, mehr oder weniger unbegrenzt sein wird. Man sieht das ja gerade, es gibt eine massive Batterieknappheit. Das heißt also, das ist ein Riesenproblem, was adressiert werden muss, erstens. Und zweitens, die Abbaubedingungen für Lithium zum Beispiel oder auch andere Rohstoffe, die in Batterien genutzt werden, sind alles andere als nachhaltig. Das heißt also, es gibt noch ein zweites Problem, was sozusagen Lifecycle damit adressiert. Diese zwei Probleme in Kombination führen zu einer wirklich, ja, ich glaube, fast unbegrenzten Nachfrage. Und wenn Lifecycle es schafft, diesen Supply zu bedienen, dann sehen wir da ein massives exponentielles Wachstum.
Mhm. Du hast eben gerade angesprochen, das Thema Management und Team. Da kann man sich doch wahrscheinlich als Außenstehender auch total leicht vertun, oder? Jetzt sehen wir das Beispiel Teamviewer. Da gab es gerade Stühlerücken. Ich weiß nicht, wie ihr auf Teamviewer vorher geguckt habt. Aber da hat ja jeder gedacht, das ist ein Top-Team, was da irgendwie installiert ist. Die wissen, was sie tun. Und plötzlich bricht so eine Aktie um, ich weiß nicht, 60% ein oder so, ne?
Absolut, absolut. Ja, und ne, ich sag auch nicht, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Wir können auch falsch liegen. Ich sag nur, wir gucken wirklich breit auf Management-Teams. Wir versuchen uns alles anzugucken, was wir zu diesen Management-Teams kriegen können. Wir gucken uns jedes verrückte TikTok-Video an. Wir versuchen, und das klappt zumindest manchmal, mit Kunden zu sprechen. Wir versuchen, mit ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen. Wir hatten gerade, wann war das? Montag hatten wir die Chance, auf eine Produktdemo von Palantir zu bekommen, haben hier mit einem Team von Palantir sprechen können über das Produkt. Das heißt also, dadurch, dass wir einfach ein breites Team haben, dadurch, dass wir diesen Anspruch an uns selber haben, graben wir einfach so tief wie möglich. Das wird nie bedeuten, dass wir uns nicht vertun können. Auch wir werden uns vertun. Es ist unvermeidlich. Aber zumindestens glauben wir, dass wir wirklich die breitestmögliche Due Diligence im öffentlich möglichen Rahmen machen.
Aber das würde ich jetzt gerade nochmal hinterfragen wollen, Jens, weil ganz ehrlich, wenn man, also jetzt in dem Fall, ihr hättet jetzt den Teamviewer-CEO auf TikTok gesehen und danach eine Produktdemo bekommen, das ist ja noch nicht unbedingt eine Management-Qualität einzuordnen. Ne? Also vielleicht kannst du da nochmal euren Baukasten oder euren Fahrplan irgendwie nochmal, Workflow nochmal kurz durchgehen. Nach welchen Faktoren guckt ihr da? Weil ich glaube ja, wahrscheinlich ist es hinterher ähnlich wie im Venture Capital Business, da geht es um Timing und um Team und wahrscheinlich ist es ja hier ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn du es einmal so ein bisschen runterbrichst, also es ist erstens technologischer Hintergrund und technologisches Verständnis. Elon Musk ist natürlich irgendwie jetzt das most obvious Beispiel, aber auch ein Alex Karp von Palantir zum Beispiel. Die sind so tief in jedem einzelnen Produkt drin. Elon Musk ist unfassbar, was er ja alles macht. Ne? Der macht SpaceX, der macht irgendwie Boring Company.
Aber lass uns mal nicht Elon Musk, das ist mir jemand zu leid, das wäre so wie Steve Jobs, das sind mir die einfachen Beispiele. Lass uns aber auch nicht Jeff Bezos. Lass uns mal irgendwie, nimm mal vielleicht den Alex Karp, Palantir ist ein gutes Beispiel, oder mal jemanden, den wir nicht kennen. Also wo man halt wirklich mal sagen kann, man hat den jetzt mal analysiert, ja, anhand von bestimmten Faktoren und von Skills und hat gesagt, das ist eine Person, die ist, ich weiß nicht, 10x im Vergleich zum Wettbewerb.
Ja, genau. Das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Aber vielleicht versuche ich einmal so ein bisschen runterzubrechen, was sind die Faktoren. Es ist technologischer Hintergrund, es ist strategische Vision und wie guckt der CEO oder wer auch immer es ist, auf das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren. Es ist sicherlich auch das Thema, wie ist das Management incentiviert. Ja, wir sind relativ überrascht davon, aber viele der Companies, die wir jetzt wirklich spannend finden, haben immer noch eine signifikante Beteiligung drin. Das heißt also, das Management ist einfach signifikant weiterhin am Unternehmen beteiligt. Es ist die Breite des Teams. Das heißt also, schafft es dieses Management-Team auch auf N-1 Level Leute aufzubauen, die uns beeindrucken und wo wir glauben, die sind vom technischen Hintergrund extrem stark. Das sind wahrscheinlich so die Top 5, die wir versuchen zu analysieren.
Aber nehmen wir jetzt Beispiel Theranos, gerade dieser Riesenskandal rund um Elizabeth Holmes. Das ist ja so ein Thema, da sind ja unglaublich viele Investoren drauf reingefallen, weil es eine charismatische Frontfrau gab und die dann einfach sehr, sehr viel unter den Tisch gefallen ist dadurch oder nicht gesehen wurde. Wie vermeidet man, also ich frage jetzt nur nochmal, mir geht es im Prinzip wirklich bei euch um diese Frage, warum wendet ihr euch weg von eurem Kernbusiness VC, wo ihr die maximal... Macht ihr nicht und dann doch, weil du ja vorhin den Vergleich zu Sequoia gezogen hast, hast gesagt, hätten die das quasi Public Market investiert, wären sie vielleicht sogar besser gefahren, was die monetäre Rendite angeht. Ihr habt ja als VC, habt ihr ja die maximalen Insights und da könnt ihr ja ein Team hoch und runter grillen, ne? Könnt wirklich die perfekte Due Diligence machen und da frisst euch ein Team ja, das läuft euch sogar hinterher, weil es eben genau mit Lilium und Xentl und so in einen Korb geworfen werden möchte. Jetzt hier am Public Market seid ihr ja quasi einer von vielen und müsst euch eben auf Public Informationen verlassen. Und das ist mir noch nicht ganz klar, warum überhaupt dieser Schritt kommt.
Ja, der Schritt kommt dann raus, weil wir glauben, also zum einen, weil du hast natürlich extrem breite Investitionsopportunitäten am Public Market, die du halt so im VC nicht gesagt hast, habe ich ja eben schon gesagt. Und das Zweite ist halt, und es gibt eigentlich im Moment gibt's wirklich eine spannende Opportunität am Public Market. Du hast eine erste Phase gesehen, wo du eine technologische Revolution hast, die wahrscheinlich maßgeblich auf Chips, Internet, Digitalisierung basiert hat. Die hat schon dazu geführt, dass irgendwie eine Google, eine Apple, eine Facebook und so weiter, die ganzen großen US und Chinese Tech Names, jetzt irgendwie 8 oder 10 Mal so viel wert sind wie der gesamte DAX. Und jetzt gibt es eigentlich eine zweite Phase, glauben wir zumindest, die auf viel, viel breiteren Füßen basiert. Künstlicher Intelligenz, Robotics, dezentrale Währungen, synthetischer Biologie und so weiter und so fort, die dazu führt, aus unserer Sicht, wenn diese erste Phase schon zu diesen massiven Verschiebungen am Markt geführt hat, die noch zu viel, viel breiteren Verschiebungen führt. Erstens. Zweitens, du hast auf einmal einen Public Market, der viel, viel breitere Investitionsopportunitäten bietet als früher, weil du einfach über die letzten wahrscheinlich 3 Jahre massiv Technologie-IPOs durch Direct Listings, aber auch durch die sogenannten SPACs, das sind Special Purpose Acquisition Companies, also eigentlich leere Hüllen, die Unternehmen kaufen, sich auf die verschmelzen und damit denen einen Börsengang ermöglichen. Durch die hast du auf einmal Unternehmen an der Börse, die wahrscheinlich früher noch in sagen wir mal, Series C, Series D Status gewesen wären. Die haben sich jetzt an der Börse finanziert und sind öffentlich verfügbar. Und wir glauben, diese Opportunität, diesen ganz breiten Technologieumschwung, den wir gerade sehen und der läuft aus unserer Sicht und der jede Industrie disruptiert, um das falsche Verb nochmal zu nutzen, und auf einmal dieses ganz breite Technologieuniversum am Public Market, wo auf einmal Unternehmen da sind, die wahrscheinlich früher noch nicht da gewesen wären, das ist eine große Opportunität. Die wollen wir eigentlich gerade nutzen.
Also das verstehe ich auch, den Bereich Specs, glaube ich, sofort. Da seid ihr ganz nah dran am Venture Capital, beziehungsweise das ist ja fast nur eine Fortführung der, wie du es gerade gesagt hast, der Finanzierungsrunden. Was dann für mich nicht ganz reinpasst, ist das Thema Palantir. Also da seid ihr ja in einer ganz anderen Ecke. Da seid ihr ja quasi bei einer erwachsenen Company oder Tesla, ne? Da, wo quasi schon alles etabliert ist und wo man ja jetzt eigentlich nur darauf hoffen kann, dass die mal größer werden noch oder deutlich signifikant größer werden, als sie heute sind, ne?
Ja, genau. Aber das glauben wir, dass das die Kombination ist, ne? Dass wir sagen, auf der einen Seite nehmen wir Companies, die durchaus auch einen gewissen Etablierungsgrad schon erreicht haben, wo wir aber eine Perspektive darauf haben, dass sie sich verdrei- oder verfünffachen können, weil wir vielleicht auch eine andere Perspektive haben als andere Marktteilnehmer und Tesla zum Beispiel viel mehr als integrierten Technologiekonzern wahrnehmen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist genau die du gerade angesprochen hast, ne? Die Earlier Stage Companies, die wir wirklich technologisch tiefgehend verstehen. Aber wir finden, das schließt sich nicht aus, ne? Wird sich über Zeit das Gewicht vielleicht mehr ein bisschen in die zweite Kategorie verschieben? Wahrscheinlich schon. Aber ich habe absolut nichts dagegen, jetzt im Moment Palantir und Tesla im Portfolio zu haben oder auch eine Coinbase, die wir total spannend finden, weil wir einfach glauben, da ist noch dieses immense Potenzial.
Und apropos Potenzial, seht ihr denn so eine Art mögliche Wachablösung irgendwann mal, dass so eine GAFA oder man muss ja glaube ich sagen GAFAM mit Microsoft noch, dass die mal irgendwie, weiß nicht, auch nochmal angegriffen werden und dass es da eine Wachablösung geben kann irgendwann mal?
Boah, das ist eine echt schwere Frage.
Der musst du dich jetzt stellen. Also
seid ihr die Experten? Das ist eine echt schwere Frage. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich die Antwort habe. Also lass uns mal eine Google nehmen, als ein Beispiel. Ich glaube, Google ist im Search Engine Bereich nicht mehr einholbar. Das ist Google im Bereich Search Engine ist die Definition von unfairem Vorteil, weil die Google Search Engine einfach über so viele Jahre so viele unfassbar viele Daten gesammelt hat und einfach immer jeden Tag besser wird. Ich glaube, das ist die Definition von unfairem Vorteil und uneinholbar. Wir haben auch gesehen, dass ja sogar andere große Tech-Companies mit wirklich viel Geld versucht haben, in dem Bereich Fuß zu fassen. Das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist uneinholbar. Wird eine Google angreifbar sein im Bereich Autonomous Driving, wo sie mit Waymo unterwegs sind? Auf jeden Fall. Ja? Von daher ist die Antwort wahrscheinlich eine differenzierte. Oft ist es wahrscheinlich so, dass die fünf großen US-Tech-Unternehmen in ihrem absoluten Kerngeschäft wirklich, wirklich sehr schwer angreifbar sind. Und da kann ich mir auch eine Wachablösung nur schwer vorstellen. Zumindest sagen wir mal über die nächsten 5 Jahre. In vielen Bereichen, in die zum Beispiel eine Google jetzt weiter expandiert, gibt es eine ganz andere Wettbewerbssituation.
Nee, nächste 5 Jahre, das halte ich natürlich auch für unrealistisch. Aber ich glaube, wir kennen ja alle schon so diese Phasen, wo wir immer mal marktdominierende Player hatten. So, ich sag mal, so ein Intel war so ein Fall oder, keine Ahnung, AOL. Ne? Also so, wo man immer so das Gefühl hatte, Yahoo, wo man das Gefühl hatte, das sind irgendwie Marken, die einfach den Markt schon dominieren und dann plötzlich werden die angegriffen von links und rechts und man hat es ging dann plötzlich auch schneller, als man gedacht hat. Ne? Und deswegen
Und vielleicht noch ein Gedanke, wo du das gerade so sagst. Wir sehen ja gerade oder haben gesehen einen relativ breiten Technologie-Crackdown in China. Ne? Und eins der Kerntriebfedern war, die großen Internetunternehmen sind zu monopolistisch unterwegs, sind nicht mehr innovativ genug. Common Prosperity ist natürlich auch eine große Triebfeder und so weiter und so fort. Aber das heißt natürlich, solche Eingriffe des Staates, die dann wiederum dazu führen, dass die großen Tech-Unternehmen ein Stück weit geschwächt werden, die dazu führen, dass kleinere Unternehmen gepusht werden, können natürlich sozusagen in so eine Richtung wirken. Und wenn man sich anguckt, was bei der FTC in den USA gerade passiert mit der Neubesetzung, ich glaube, das ist eine Yale-Professorin, Frau Kahn, wenn ich es jetzt gerade richtig habe, die, sagen wir mal, deutlich progressiver auf dieser Anti-Monopoly-Seite unterwegs sein könnte, wenn man ihre Papers mal so grob überfliegt, dann ist das sicherlich etwas, was dazu beitragen könnte, dass zumindest mal in den nächsten 10 Jahren sich auch da was tut. Trotzdem, bei dem Google Search Engine zum Beispiel bleibe ich dabei, uneinholbar auf lange Zeit.
Was sind denn so Technologien, die jetzt vielleicht noch ein bisschen technologische Trends auch, die jetzt noch nicht ganz so im Fokus liegen, wo ihr sagt, boah, die begeistern uns total? Also du hast jetzt vorhin schon so 2, 3 Portfolio-Companies, oder ich weiß gar nicht, ob man von Portfolios spricht, aber also wo ihr investiert seid, aber was sind denn so generell so Trends, wo du sagst, boah, da passiert gerade so richtig, richtig viel?
Ja, also ich glaube, der alles übergreifende Trend ist wahrscheinlich künstliche Intelligenz und die Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten, sei es irgendwie Autonomous Driving, sei es die Steuerung von Softwaresystemen. Es gibt unfassbar viele Anwendungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich ist das der größte übergreifende Trend gerade. Die Rolle der künstlichen Intelligenz, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und was da alles passiert. Was uns wirklich, wirklich begeistert, ist im Moment der ganze Bereich synthetische Biologie. Also wie wirklich Zellen programmiert werden, um Dinge zu tun, wie DNA verändert werden kann, um wirklich Krebs zu heilen, hoffentlich in der Zukunft, wie DNA anders zusammengefügt wird. Das ist etwas, was uns wirklich massiv begeistert. Wir haben auch eine Fade im Portfolio, die an Masterzellen arbeitet, die für Immunzellen Therapie ausgelegt sind, sogenannte Masterzellen, die dann wiederum Krebszellen töten können. Unfassbar spannendes Feld aus unserer Sicht. Wir haben das ganze Thema dezentrale Anwendungen, was wir echt spannend finden. Ich weiß, das werdet ihr ja verfolgt haben, wenn man die Solare Series B war, glaube ich, gesehen hat im Bereich NFTs. Es ist wirklich, das hat eine Dimension angenommen. Jetzt hat gestern, glaube ich, Coinbase einen Deal mit der NBA zum ganzen Thema NFT veröffentlicht. Mhm. Unfassbar spannendes Feld ebenso. Aber auch das Potenzial von Smart Contracts zum Beispiel und wie viel im Finanzsystem, wie viel im Versicherungsbereich, im Bereich Blockchain passieren könnte. Das sind vielleicht so ein paar Beispiele von Dingen, die uns gerade echt bewegen.
Jetzt hast du nicht genannt das Thema Nachhaltigkeit und da vielleicht mal damit verbunden die Frage, wir reden ja jetzt gerade über Kapital, über den sinnvollen Einsatz von Kapital. Und
absolut.
Kann nicht Kapital eigentlich hinterher, wenn es in die richtigen Themen kanalisiert wird, eigentlich auch hat das nicht einen sehr, sehr großen Hebel, aber vielleicht sogar den größten Hebel hinterher, diese Nachhaltigkeitsproblematiken, die wir gerade haben, zu lösen? Also jetzt KI und synthetische Biologie und sowas, Biotech, haben sicherlich da irgendwie angrenzende Potenziale, aber müsste man nicht als Fonds sogar hingehen und sagen, wir investieren gezielt in exponentielle Wachstumstitel, die aber zeitgleich auch einen positiven Impact noch haben?
Ja, also wir schauen uns die ESG-Themen sehr, sehr breit an. Wir glauben auch, dass nur Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein können, die sozusagen über diese Komponenten hinweg auch nachhaltig agieren. Weil wir einfach glauben, wenn du das nicht tust, kriegst du über kurz oder lang ein Problem mit dem Regulator, mit in Europa den Gewerkschaften, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kunden, weil sie dich nicht mehr mögen. Also alleine schon aus diesen Gesichtspunkten glaube ich, dass ein Unternehmen nur nachhaltig erfolgreich sein kann, wenn es wirklich sich auch nachhaltig in diesen Bereichen aufstellt. Oft ist es ja in der Tat auch so, dass diese disruptiven Technologien, zum Beispiel eine Lifecycle oder auch eine Too Simple, die Autonomous Driving Technologie baut. Wir haben uns auch gucken uns gerade sehr, 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 sehr intensiv ein Electric Bus OEM an, zum Beispiel, dass die auch sehr breit Nachhaltigkeitsthemen adressieren, beziehungsweise zum Umweltthemen, die wir auch wiederum als Ineffizienz in Märkten ansehen, adressieren. Das heißt also, oft sehen wir eine Verbindung zwischen disruptiver Technologie und dem positiven Impact auf Umwelt, Gesellschaft und so weiter. Und wir beziehen es auch extrem breit in den Analyseprozess mit ein.
Weil das ist ja hinterher vielleicht auch nochmal so ein Differenzierungsmerkmal, weil das vielleicht nochmal als letzte Frage, wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja zahlreiche andere Fonds, also ich Casey Wood mit ihrem ARK-Fonds oder den Jan Beckers und so weiter, die, sagen wir mal, mit vielleicht ähnlichen Ansätzen unterwegs sind, die auch, also jetzt Jan Beckers zumindest, weiß ich aus Podcasts, dass er große Renditen fährt. Casey Wood hat, glaube ich, so ein bisschen eine schlechtere Zeit gerade hinter sich. Aber wie differenziert man sich denn da insgesamt?
Ja, genau. Also beides aus unserer Sicht großartige Produkte. Ich glaube, die erste Antwort ist, unser größter Wettbewerb ist jetzt erstmal das Sparbuch, ja, und Negativzinsen. Und es gibt unfassbar viel Potenzial, einfach Geld von sozusagen nicht produktiven Anlagemöglichkeiten in produktive Anlagemöglichkeiten erstmal zu bewegen. Und nochmal der ganz klare Hinweis dazu, wir glauben nicht, dass unser Produkt etwas ist, was mehr als eine Beimischung in einem Portfolio sein sollte, sondern das ist etwas, wir glauben, man sollte Exposure zu Tech haben, aber es sollte wirklich als Beimischung mit ein paar Prozent des Vermögens geschehen.
Entschuldige, ganz kurz, weil es risikobehaftet ist.
Absolut, weil es einen langen Anlagehorizont erfordert, weil es risikobehaftet ist, weil es volatil ist und Volatilität auszuhalten ist echt nicht einfach. Ne? Ist echt nicht einfach. Es kann wirklich wehtun und das ist kein gutes Gefühl. Und deswegen lieber mit ein paar Prozent als Beimischung sehen, aber trotzdem partizipieren, sich interessieren, weil das, was da gerade passiert, ist einfach unfassbar. Und dann nochmal vielleicht zur Unterscheidung. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu breit zu den Produkten äußern, die beide wirklich super sind. Ja? Und wer in BitCapital investiert, macht bestimmt keinen Fehler. Habe ich selber auch schon getan. Wir konzentrieren uns auf uns selber. Ich glaube, wir haben wirklich diese tiefen technologischen Hintergründe im Team. Ich glaube, das ist bei den Wettbewerbern dann doch nicht so, dass du den Physiker hast, der promoviert hat in Physik und geforscht hat in Physik, dass du die Biologen hast, die selber an dieser Technologie im Zweifel forschen und uns helfen, die zu verstehen. Und wir einfach auf dieser Basis wirklich technologisch das Unternehmen verstehen können und das immer in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube schon, dass das ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist.
Ich kenne jetzt die Teamstruktur von Katie Wood nicht im Detail, aber ich habe im Vorfeld kurz geguckt, die haben 37 Leute, ihr wollt 15 sein, also da sind ja wahrscheinlich auch ein paar Experten dabei, die dann möglicherweise irgendwie auf Augenhöhe auch agieren können, oder?
Ja, genau, das will ich ja auch nicht bestreiten. Ne? Die machen einen super Job, super Kommunikation, die haben auch echt gutes Research, also sind, glaube ich, auch mit irgendwie 50 Milliarden Assets under Management da in einer ganz anderen Liga als wir im Moment unterwegs. Von daher, super, super Produkt, können wir verfolgen wir mit viel Enthusiasmus.
Naja, Stichwort Volatilität, also die 50 Milliarden ist vom Februar noch, heute sind es nur okay, 42 verstehe. Milliarden.
Ne? Verstehe. Okay, gut, danke für den Hinweis.
Nee, macht ja nicht. Du hast ja gerade selbst gesagt, im volatilen Markt, das sind ja auch Wetten, ne? Von daher muss man da vielleicht tatsächlich einfach tapfer sein und Augen zu und durch, vielleicht auch nicht jeden Tag auf den Kurs gucken.
Genau so ist das. Ne? Ich glaube, das ist echt ein Produkt, wo du musst fünf Jahre Anlagehorizont haben. Ne? Und dann, du hast es ja richtig gesagt, gerade am Public Market, wir haben jetzt gestern wieder gesehen, Alibaba-Aktie bewegt sich signifikant nach oben, unter anderem, weil Jack Ma jetzt, glaube ich, nach Madrid gereist ist für irgendwie ein Business-Meeting. Ja? Ich verstehe schon, warum die Märkte das als positiv erachten, aber es ist schon manchmal etwas interessant, wodurch Aktienkurse wirklich beeinflusst werden, so tagtäglich. Aber was wir schon glauben, ist, dass sich über einen langen Anlagehorizont Technologie, disruptive Technologie, vor allen Dingen exponentielles Wachstum durchsetzt und sich so ein Wert kristallisiert. Ne? Aber genau, wenn man jeden Tag drauf guckt, ist das gar nicht so einfach.
Ja, ich finde das tatsächlich, wo du es gerade ansprichst, so ein bisschen fragwürdig von außen betrachtet, wenn so jetzt, ich will jetzt nicht über Elon Musk schon wieder reden, aber wenn dann so ein Tweet allein irgendwie Märkte
absolut
bewegt. Ne?
Genau.
Ist denn eigentlich, jetzt wie gesagt, Frank ist bei euch der Größte, ich habe mir den Cap-Table angeguckt, dem gehört das, glaube ich, zur Hälfte, ne, etwas über zur Hälfte eure Company hier. Ist der denn auf dem Weg dahin, so ein bisschen so ein Vordenker zu werden? Ich will jetzt auch nicht seinen Wirecard-Tweet, den er oder sein Video, was er da mal zum falschen Zeitpunkt losgelassen hat, jetzt irgendwie überstrapazieren. Aber ist der denn jemand, der da irgendwann auch mal so im kleinen Stil vielleicht Märkte zumindest in seinem Segment bewegen könnte?
Das weiß ich nicht. Und das, ich glaube auch, das interessiert uns auch nicht so sehr. Wir wollen keine Market Maker oder Market Mover sein, sondern wofür wir Frank im Team schätzen, ist, dass er einfach wirklich eine visionäre Perspektive auf die Themen hat, ein extrem gutes Gefühl dafür, wie die Welt in 5 bis 10 Jahren aussehen könnte. Und das verknüpft mit einem Judgment für Personen, mit einem Judgment für Teams, mit einem Judgment für das Potenzial von Technologien. Und
aber Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, er ist ja schon mittlerweile auch fast eine Medienpersönlichkeit, kann man sagen.
Absolut.
Permanenter Dauergast bei Markus Lanz, eine riesen Reichweite auf Twitter und LinkedIn und so weiter. Also das ist schon jemand, der dann zumindest diesen Reach hat oder diese Reichweite. Und deswegen frage ich gerade, ob das dann irgendwann auch Teil von eurer Kommunikationsstrategie wird, damit vielleicht auch sogar in die Kurs, weil wir reden ja jetzt, wenn du bei Specs so ein Lithium-Kurs am Anfang waren ja, glaube ich, 3 Milliarden, als das Ding rausgekommen ist. Ne? Da brauchst du ja vielleicht nicht viel, um da auch mal einzugreifen.
Ja gut, also aber wir wollen ja hier keine Marktmanipulation oder Marktbewegung hervorrufen.
Ja, Manipulation meine ich auch nicht, ne? Genau, ja. Ne?
Ganz im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich in Ruhe unsere Arbeit machen können und in Ruhe in Unternehmen investieren können, ohne dass wir den Kurs bewegen am Ende des Tages. Ne? Das ist eigentlich ist uns das wichtiger.
Okay.
Und deswegen wollen wir uns im Zweifel auch eher nach oben begrenzen, was die Größe des Fonds angeht, so dass wir wirklich einfach das exekutieren können, was wir im Research analysiert haben, ohne da Großbewegungen am Markt auszulösen. Ja, also von daher, das steht nicht auf der Agenda und ist auch aktuell nicht unser Ziel.
Von daher warst auch du heute hier und nicht der Frank, ne?
Also, auch der Frank hätte hier das heute genauso erklären können. Der hätte wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, dasselbe gesagt.
Super. Und sag mal, wann du hast jetzt ein paar Mal 5-Jahres-Horizont gesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu bewerten, ob zumindest ihr auf dem richtigen Kurs seid? Also jetzt, ne, wir wollen jetzt nicht die kurzfristigen Betrachtungen. Ich glaube, jetzt gerade seid ihr 2% oder sowas im Plus, hatte ich gesehen. Aber wann ist der richtige Moment? Und vor allem, was ich ja wirklich jetzt spannend finde, wann kann man sehen, ob das tatsächlich eine Blaupause wäre für weitere erfolgreiche VCs? Jetzt nehmen wir mal Early Bird, die auch gerade mehrere spannende Exits mit UiPath und sowas gemacht haben, dass die quasi ihr Geld vielleicht eher sogar tatsächlich an der Börse unterbringen.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass du uns ein paar Jahre geben musst. Ne?
Okay.
Sind das jetzt 2, 3 oder noch mehr? Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ne? Es gibt sicherlich Unternehmen in unserem Portfolio, die sich schneller gut entwickeln können. Und wir haben auch schon den einen oder anderen Kandidaten dabei, der sich jetzt schon sogar seit dem 1.9. sehr gut entwickelt hat. Ja, das freut uns natürlich. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, was haben wir wirklich in ein paar Jahren an Wert kreiert. Und wie haben sich vor allen Dingen diese Unternehmen entwickelt, wie der TuSimple zum Beispiel, die wirklich erst in 24 richtig ihr Produkt auf die Straße bringen wird. Ne? Und da gibt es vorher Meilensteine und hoffentlich gehen die in die richtige Richtung. Aber erst in 24 wird richtig abschätzbar sein, wird das Unternehmen so erfolgreich, wie wir uns das gerade gerade erhoffen. Von daher, genau, du brauchst einen längeren Anlagehorizont, du brauchst eine Toleranz für Volatilität und dann sehen wir zumindest große Chancen.
Super. Dann würde ich sagen, also spätestens 2024 sprechen wir uns wieder ab. Aber vielleicht machen wir vorher mal so eine Wasserstandsmeldung, wie es läuft. Vielleicht
auch nochmal
so
ein Update. Nichts dagegen.
Genau, so ein Update, welche Technologien bei euch noch in weiteren Fokus gerückt sind. War ein super spannendes Gespräch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht. Ja. Ich fand's auch gut.
Ja, ich habe gesehen, ihr sucht noch Leute. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, einfach welche Art von Leuten ihr sucht und welche Teamkultur da zu erwarten ist.
Ja, super gerne. Wir suchen in der Tat weiterhin nach Leuten, die tiefe Technologie-Hintergründe haben, das heißt also, die wirklich aus den Bereichen Physik, Biologie, Chemie kommen. Wir suchen auch gerade nochmal spezifisch jemanden, der sich im Krypto-Bereich noch tiefer auskennt als wir und den Bereich bei uns noch breiter abdecken kann. Wir suchen auch weiterhin Leute, die einen Kapitalmarkt-Hintergrund mitbringen, weil das ist genau die Kombination, die wir haben wollen im Team. Von daher freuen wir uns da über jedwede Bewerbung. Und die Kultur ist, glaube ich, eine wirklich offene und kommunikative. Ich glaube, wir haben echt ein cooles Team mittlerweile aufgebaut, in dem es wirklich Bock macht, in dem jeder und jede eine Stimme hat, in dem jede Meinung zählt und am Ende das bessere Argument. Wir diskutieren wirklich jeden einzelnen Titel rauf und runter und immer weiter. Und manchmal ist das anstrengend, aber es macht im Großen und Ganzen echt viel Spaß, super tief in die Unternehmen reinzuschauen und an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Kapitalmarkt und Technologie zu arbeiten. Von daher freuen wir uns auf eure Bewerbung.
Super. In Bonn sitzt ihr, ne?
So ist es.
Alles klar. Cool, Jens. Also dann hat mir das auch großen Spaß gemacht und dann bleiben wir in Kontakt und machen dann einfach irgendwann nochmal ein Follow-up, ja?
Ich freue mich drauf.
Super, ich mich auch.
Danke für die Einladung.
Genau, ciao. Dir auch. Bis dann. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Jens Giersberg. Vielen Dank nochmal, Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Damit sind wir durch. Wir kommen aber nachher nochmal wieder. Um 16 Uhr geht's hier weiter. Dann, wie gesagt, mit Andreas Dunsch, dem CEO und Co-Founder von Flynex. Und da sprechen wir, ich habe es ja vorhin gesagt, über das Thema Drohnen und Daten. Und dort gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Und eingestiegen ist unter anderem Steel Capital. Das ist der Corporate Venture Fonds von Steel. Und ja, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und hat auch, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial nach vorne raus. Also hört euch das mal an. Wie gesagt, 16 Uhr sind wir wieder hier. Und ja, bis dahin euch noch eine wundervolle Zeit. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.